Herzlich willkommen zu einer neuen Schwungmasse-Podcast-Folge. Mein Name ist Alicia und ich werde heute mit Rechtsanwältin Sabrina Wack über Schenkungen und Erbrecht-Themen sprechen. Sabrina ist 37 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit ihrer Familie im Saarland. Erbrecht ist ihre Leidenschaft, weshalb ich mich sehr freue, sie heute als Expertin für unsere Wissensfolge zu begrüßen. Daher an dich, liebe Sabrina, hallo.
Hallo, liebe Alicia. Es freut mich, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich bin gespannt auf die Folge.
Ja, wir starten. Es soll um Schenkungen gehen. Ja. Daher direkt die Definitionsfrage. Was ist eine Schenkung?
Also eine Schenkung ist immer dann gegeben, wenn ich etwas bekomme, ohne eine Gegenleistung dafür zu kriegen.
Okay, das heißt also ganz platt gesprochen auch Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, vielleicht aber auch, wenn meine Oma mir noch mal ein bisschen Taschengeld überweist, weil ich jetzt in Urlaub fahre. Wo gibt's da Abgrenzungen?
Also ja, grundsätzlich sind das alles Schenkungen. Wir kennen aber im Gesetz verschiedene Arten von Schenkungen. Und zum Beispiel fällt das Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk unter die Pflicht- und Anstandsschenkung. Und diese Pflicht- und Anstandsschenkungen sind erstmal steuerbefreit. Ne? Das mal grundsätzlich vorneweg. Trotzdem muss ich auch bei diesen Schenkungen die Steuerfreibeträge, die individuellen, halt beachten, weil bei diesen Pflicht- und Anstandsschenkungen orientiert man sich zwar schon an der persönlichen Lebensstellung, aber wenn diese Lebensstellung jetzt sehr privilegiert wäre und es vielleicht zum üblichen Ton gehört, zu Geburtstag, keine Ahnung, ein Auto zu schenken, dann kann auch da eine Steuerpflicht daraus entstehen.
Das heißt, welchen Betrag gibt es dann die Steuerpflicht oder auch in welchem Verhältnis muss man da genau drauf achten?
Sicherlich muss man am genauesten drauf achten, wenn man gar nicht verwandt ist oder entfernt verwandt. Denn Nichtverwandte oder auch Geschwister untereinander haben einen Freibetrag von 20.000 Euro. Der gilt übrigens auch, wenn ich als Kind was den Eltern schenke. Ne? Andersrum, Eltern an Kind ist viel einfacher, da habe ich 400.000 Euro. Bei Großeltern an Enkel habe ich 200.000 Euro und den privilegiertesten Freibetrag haben Ehegatten, denn die können sich untereinander 500.000 Euro schenken.
In welchem Zeitrahmen können diese Schenkungen vollzogen werden?
Dieser Freibetrag, der fällt alle 10 Jahre neu an. Das heißt, ich kann alle 10 Jahre neu ausschöpfen.
Und wenn es jetzt so ein bisschen um die Praxis geht, also jetzt beispielsweise große Geschenke wirklich gemacht werden, wann braucht es einen Schenkungsvertrag generell für eine Schenkung und muss dieser immer notariell beurkundet sein?
Also ganz grundsätzlich sagt das BGB, dass eine Schenkung immer der notariellen Beurkundung bedarf. Das ist die vorgeschriebene Form, um eine wirksame Schenkung zu vollziehen. Es gibt aber dann noch den zweiten Absatz, der sagt, dieser Formmangel kann geheilt werden, wenn die Schenkung vollzogen wird. Also bleiben wir mal bei dem Auto als Beispiel. Wenn das Auto direkt übergeben wird, ohne notarielle Urkunde, ist die Schenkung durch diese Übergabe trotzdem wirksam. Wenn ich jetzt es aber so gestalte, dass man sagt, du kriegst zu deinem 18. Geburtstag ein Auto zum Beispiel und ich bin jetzt 10, ne, dann wäre es vielleicht, um sich diese Position zu sichern, sinnvoll zu überlegen, das Ganze notariell beurkunden zu lassen, weil ich dann eben dieses Schenkungsversprechen in der richtigen Form halt eben habe und diese Heilungsmöglichkeit des Vollzugs ja noch viel zu lange in der Zukunft liegt.
Okay. Wie kann denn überhaupt jetzt seitens des Finanzamts vollzogen werden, ob es eine Schenkung ist oder nicht? Beziehungsweise muss dafür eine Anzeige gemacht werden?
Klar, ja. Also ich muss, sowohl der Beschenkte als auch der Schenker müssen Schenkungen dem Schenkungssteuerfinanzamt anzeigen innerhalb von 3 Monaten, nachdem das Ganze gelaufen ist. Da Da vielleicht kurzes Achtung, das Schenkungssteuerfinanzamt muss nicht gleich dem Einkommensteuerfinanzamt sein. Das ist oft ein anderes. Genau, und dann habe ich 3 Monate Zeit, das zu melden.
Okay, wann ist es aber jetzt genau eine Schenkung? Also wir haben schon gelernt, wenn keine Gegenleistung erbracht wurde, ist dann aber auch mein Geldbetrag, den ich als kleine Finanzspritze für den Hausbau von meinen Großeltern bekomme, auch eine Schenkung? Oder gibt es da dann wie beim Weihnachtsgeschenk oder Geburtstagsgeschenk einen gewissen Anlass?
Also das Beispiel Hausbau würde ich tatsächlich kritisch betrachten, ne? Natürlich, ein Eigentum ist ein großer Anlass für mich individuell. Aber es kommt da sicherlich auch ein bisschen auf die Größenordnung an. Wenn die Oma jetzt sagt, ich gebe dir 5.000 Euro, weil du jetzt das Haus gebaut hast, dann ist das sicherlich eine Schenkung. Aber es ist jetzt nichts, was eine Steuerpflicht auslöst. Wenn die Oma jetzt aber sagt, ich gebe dir ein Grundstück, ne, damit du dort bauen kannst, dann kann das je nach Lage auch die Freibeträge überschreiten und wiederum eine Steuerpflicht auslösen.
Ab welchem Betrag wird so eine Steuerpflicht ausgelöst?
Im Verhältnis Großeltern zu Enkeln 200.000 Euro.
Okay, also die 5.000 Euro für die neue Küche, die sind okay.
Genau. Man muss aber natürlich immer den 10-Jahres-Zeitraum kumuliert betrachten, ne? Wenn ich jetzt 5.000 für die Küche bekomme, im nächsten Jahr kriege ich nochmal 10 für ein neues Auto und das so weiterspiel, was ja in einigen Konstellationen immer mal wieder vorkommt, dann kann es natürlich auch sein, dass ich irgendwann diese 200.000 sprenge. Also ich muss alles, was ich bekomme, kumulieren, was ich jetzt natürlich jetzt nicht in erster Linie betrachten muss, sind mal 50 Euro zu Weihnachten oder so, ne? Das fällt sicherlich unter die Pflicht- und Anstandsschenkung.
Okay, machen wir an der Stelle einen kleinen Exkurs. Was versteht man unter Pflicht- und Anstandsschenkungen?
Also Pflicht- und Anstandsschenkungen sind erstmal Schenkungen, die von der Rückforderung ausgenommen sind. Innerhalb dieser Kategorie müssen wir aber nochmal unterscheiden, und zwar zwischen Pflichtschenkungen und Anstandsschenkungen. Anstandsschenkungen sind Schenkungen, die nicht unterbleiben können, ohne dass man Ansehen innerhalb der gesellschaftlichen Gruppe, in der man sich befindet, verliert. Dazu zählen zum Beispiel Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Geschenke zur Hochzeit, zur Geburt eines Kindes oder auch zur Taufe. All diese Anlässe begründen eine Anstandsschenkung. Bei Pflichtschenkungen ist es so, dass es hier eine sittliche Pflicht gibt. Also diese Schenkung vorzunehmen ist sittlich geboten. Und das können zum Beispiel Unterstützungsleistungen sein, wenn jemand von Gesetzes wegen nicht mehr unterhaltsberechtigt ist, aber trotzdem aufgrund seiner Ausbildung noch Hilfe zum Lebensunterhalt benötigt. Oder auch Anerkennungsleistungen, weil man eine angehörige Person gepflegt hat. All das fällt unter die Rubrik Pflichtschenkungen.
Gibt es hier Beträge, die nicht überschritten werden dürfen?
Was die Höhe solcher Schenkungen angeht, ist die Antwort, wie so oft bei Juristen, es kommt drauf an. Und zwar auf die persönliche Lebensstellung der Beteiligten und was innerhalb der Familie halt üblich ist. Also wenn es jetzt in der Familie zum Beispiel üblich ist, dass man zur Hochzeit die Hochzeitsreise geschenkt bekommt im Wert von 15.000 oder 20.000 Euro, dann kann der Wert dieser Schenkung auch angemessen sein. Wenn es aber in einer Familie eher üblich ist, dass man sich zum Beispiel aufgrund der finanziellen Verhältnisse eher zurückhält mit Schenkungen und der Höhe von Schenkungen, können auch 100 Euro für die Hochzeit angemessen sein. Also da kommt es immer drauf an, in welchen Umständen die beteiligten Personen leben.
Super, dann haben wir jetzt hier also nochmal einen guten Überblick über diese Schenkungsarten bekommen. Jetzt gehen wir zurück zu den Schenkungen, die keine Pflicht- oder Anstandsschenkungen sind. Wir haben über die Finanzspritze der Großeltern zum Hausbau gesprochen und vielleicht gibt es hier und da dann nochmal etwas dazu. Wer rechnet am Ende? Wer kumuliert die einzelnen Schenkungen und sagt dann, aha, jetzt überschreiten wir den Freibetrag von den beispielsweise 200.000 Euro?
Naja, wenn ich mich in solchen Sphären bewege, muss ich ja eine Steuererklärung machen. Also eine Schenkungssteuererklärung. Das ist was anderes als die Einkommenssteuer. Und da muss ich das halt darlegen. Und wenn man da mal einen Verdacht geweckt hat oder wenn so eine Prüfung vielleicht im Raum steht, dann wird das Finanzamt natürlich alles ermitteln und wird das eben entsprechend so vorbereiten und auch so annehmen. Und da kann ich als Beschenkter natürlich dagegenhalten und kann sagen, nee, das war keine Schenkung, weil da habe ich, keine Ahnung, für 2 Jahre die Oma zum Einkaufen gefahren und deswegen habe ich meine Gegenleistung erbracht. Das geht schon. Aber in der Schenkungssteuererklärung muss ich natürlich das alles angeben. Und wenn ich das nicht mache, ja, dann habe ich unter Umständen ein Problem.
Okay. Wie können oder können Schenkungen überhaupt rückgängig gemacht werden? Oder heißt es da, geschenkt ist geschenkt?
Schenkungen können nur in sehr, sehr krassen Einzelfällen rückgängig gemacht werden. Also das klassische Beispiel ist die Verarmung des Schenkers. Also wenn der Schenker aufgrund irgendwelcher Schicksalsschläge zum Beispiel seinen eigenen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann oder Unterhaltspflichten nicht mehr nachkommen kann, die er gegenüber zum Beispiel minderjährigen Kindern hat, dann kann so eine Schenkung widerrufen werden. Das passiert dann durch Überleitung von Ansprüchen auf zum Beispiel Sozialhilfeträger oder so. Klassische Rückforderung, die ich jetzt als Schenker mache, kann ich nur verlangen, wenn ich das vertraglich vereinbart habe. Also wenn ich mir ein Rückforderungsrecht für bestimmte konkrete Einzelfälle vorbehalten habe und dieser Einzelfall eingetreten ist, dann kann ich es zurückfordern. Aber einfach so, weil ich meine Meinung geändert habe, ist nicht möglich.
Okay, auf diese Einzelfälle können wir dann auch später nochmal schauen. Aber dann haben wir jetzt, glaube ich, schon mal einen ganz guten Rahmen gesetzt für Schenkungen im allgemeinen Sinne und dann gucken wir jetzt mal auf die Schenkung im Alltag. Ein paar Beispiele haben wir jetzt auch schon drin gehabt, aber ich frage einfach nochmal ganz konkret, Taschengeldüberweisung, sei das jetzt von den Eltern oder vielleicht auch noch als kleines Goodie von den Großeltern oder vielleicht auch von der Patentante, Schenkung oder nicht?
Also es kommt drauf an, in welchem Verhältnis die Personen zueinander stehen. Typische Juristenantwort im Übrigen. Also wenn ich verpflichtet bin, ein Taschengeld zu zahlen, ne, das wird sicherlich im Fall in der Konstellation Eltern-Kind der Fall sein, dann ist das steuerfrei. Das ist auch jetzt nichts, was dann in diesen Freibetrag zählt. Und es ist dann im Verhältnis zu den Eltern wahrscheinlich auch eher als Unterhaltsleistung zu qualifizieren. Ne? Wenn ich jetzt in das Verhältnis zu den Großeltern gehe, da hätte ich schon so gewisse Probleme damit, da irgendwie eine Unterhaltsverpflichtung zu sehen, die den Großeltern auferlegt wäre, außer der Elternteil ist nicht leistungsfähig. Da gibt's halt so ein paar Möglichkeiten noch. Aber je weiter dieses Verwandtschaftsverhältnis geht, desto größere Probleme habe ich tatsächlich damit, das als Unterhaltsleistung zu qualifizieren. Und damit bin ich ja zwangsläufig, wenn ich keine Gegenleistung habe, in der Schenkung.
Was ist da dann zu beachten, wenn ich als Patentante meinem Patenkind monatlich einen Betrag X überweise? Wie muss ich dann eigentlich korrekterweise vorgehen?
Naja, zum einen habe ich die Freibeträge, die ich beachten muss. Wenn das jetzt ein Patenkind ist, dann liegt der Freibetrag bei 20.000 Euro, über 10 Jahre gestreckt, aber muss man ja auch fairerweise sagen, das ist schon eine ganze Menge, was man da als Taschengeld auszahlen kann, um über diese Freigrenze zu kommen. Genau, was jetzt den Beschenkten angeht, ist halt immer so die Sache, dass wenn dieser unwahrscheinliche Fall einer Verarmung eintritt, ich halt nicht davor sicher bin, dass sowas vielleicht nochmal zurückgeholt wird, ne? Dass sowas widerrufen wird. Also das ist in der Konstellation, die du beschreibst, wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich und sehr konstruiert der Fall. Aber jetzt in Bezug auf die Großeltern ist das vielleicht schon eher mal denkbar, dass sowas vorkommt, ne?
Okay. Nächstes Beispiel, wenn es, das hört man ja immer mal wieder aus der Presse beispielsweise. Ich weiß nicht, ob das jetzt für unsere Community relevant ist, aber wenn wirklich große Geschenke gemacht werden, vielleicht ein Kunstgegenstand oder auch ein Auto verschenkt wird. Wie sieht es da aus? Fallen die auch in diese Freibeträge?
Kommt halt auf den Wert und das Verwandtschaftsverhältnis an. Wenn ich jetzt einem Dritten einen Neuwagen schenke, ne, zu dem ich keine verwandtschaftliche Beziehung habe und auch dementsprechend nur 20.000 Euro Freibetrag, dann wird vermutlich der Freibetrag überschritten sein und es können auch dann dementsprechend Steuern anfallen auf so ein Geschenk. In solchen Konstellationen, und jetzt schlage ich wieder die Brücke zum Eingangsthema Pflicht- und Anstandsschenkungen, ne? Grundsätzlich, wie gesagt, sind solche Schenkungen steuerbefreit. Und wenn sich dann doch mal die Frage stellt, ist das jetzt eine Pflicht- und Anstandsschenkung? Also fällt das unter diese Rubrik? Dann gibt's halt Beweislasten, denen ich nachkommen muss. Also ich muss im Grunde dann das Finanzamt von diesem Anlass überzeugen. Und das Finanzamt wird natürlich alles tun, was pro Finanzamt läuft. Und deswegen wird's halt, denke ich, schon schwierig werden, wenn da einfach jemand im Freundeskreis so ein Geschenk macht. Und generell gilt auch, das hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, bei Schenkungen habe ich ja eine Anzeigepflicht gegenüber dem Finanzamt. Das gilt sowohl für den Beschenkten als auch für den Schenker. Und die Frist sind 3 Monate. Das heißt, wenn ich so eine Transaktion mache, muss ich, um mich korrekt zu verhalten, meinem zuständigen Schenkungssteuerfinanzamt eine Meldung machen und eben diese Schenkung oder diese Übertragung von Vermögenswerten, um das jetzt vielleicht weniger juristisch zu betrachten oder auszudrücken, anzeigen. Das ist meine Verpflichtung, die ich habe. Und so kriegt das Finanzamt ja überhaupt auch erst Wind, ne? Also
okay. Anders kann das Finanzamt also eigentlich gar nichts davon mitbekommen, wenn beispielsweise ein Auto verschenkt wird.
Ja, wobei, also es kommt halt ein bisschen drauf an, wo ich es kaufe, weil wir haben ja da wieder nach Geldwäsche gesetzt, dürfen die Autohäuser eigentlich kein Bargeld mehr annehmen. Also vielleicht über diese Schiene, also über Umwege, aber sicherlich ist das nicht der erste Weg oder der erste Informationsfluss, der da erfolgen würde.
Okay, machen wir weiter mit unseren Beispielen und dazu haben wir auch schon mal eine Frage aus der Community bekommen. Wie es rechtlich aussieht, wenn entweder ein oder auch zwei Partner, Personen auf ein Gemeinschaftskonto einzahlen und davon auch gleichermaßen im Prinzip das Leben gemeinsam bestreiten. Vielleicht werden aber verschiedene Beträge eingezahlt. Wie sieht es da aus? Ist das eine Schenkung oder nicht?
Das kommt auch wieder drauf an. Der Satz des Tages. Und zwar, Gemeinschaftskonten können ja verschiedene Modelle haben. Das weißt du sicherlich besser als ich. Es gibt die Oder-Konten und die Und-Konten. Bei den Oder-Konten ist es so, jeder der Berechtigte kann alleine darüber verfügen. Und bei den Und-Konten kann man nur gemeinsam über das Guthaben verfügen. Und das Problem an der Stelle sind halt die Oder-Konten. Denn bei den Und-Konten sind ja eh alle beteiligt und können dann entsprechend ihre internen Absprache und Vereinbarungen Verfügung treffen. Wenn ich jetzt aber ein Oder-Konto habe und auch wenn mir nur 50% oder 40% des Guthabens gehören, über alles verfüge, ja, dann kann man den Gedanken hegen, dass es eine Schenkung sein könnte. Das ist tatsächlich nicht auszuschließen. Aber man muss es auch da wieder ein bisschen differenziert betrachten. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel, das du genannt hast, sind und man jetzt mal davon ausgeht, es gibt ein gemeinsames Konto, wo vielleicht beide Gehälter eingehen, aber der eine verdient mehr als der andere und dann gehen gemeinsame Kosten wieder ab, dann habe ich keinen gleichwertigen Deckungsbeitrag. Aber wenn Paare verheiratet sind, gibt's halt eben auch eine gesetzliche Unterhaltspflicht, so dass man halt davon ausgeht, wenn ich im Rahmen meiner Lebensverhältnisse von einem gemeinsamen Konto mein Leben bestreite, dann ist eventuelles Ungleichgewicht nicht als Schenkung zu betrachten, sondern eher als Unterhaltsleistung zu qualifizieren. Ne? Weil das kommt ja häufiger vor. Oder auch wenn in Elternzeit ist oder so und dann halt jemand vorübergehend weniger beitragen kann, dann werden ja nicht auf einmal wild Schenkungen ausgetauscht, sondern es erfolgt Transaktionen, um den Lebensunterhalt sicherzustellen. Und das werden wohl die meisten der alltäglichen Fälle über diese Schiene abzuwickeln sein.
Und jetzt bei Wohngemeinschaften oder auch nicht verheirateten Paaren?
Da ist es, also klar, da habe ich keine Unterhaltsverpflichtung. Bei nicht verheirateten Paaren kann das passieren über ein gemeinsames Kind, dass ich dann eben Unterhalt verpflichtet bin, weil ich ein gemeinsames Kind betreue. Aber wenn wir jetzt diesen Sonderfall mal ausblenden, dann gilt erstmal das Gleiche wie für Ehegatten. Nur, dass ich halt eventuelle, ich sag mal, erhöhte Beiträge nicht über die Unterhaltspflicht abwiegen kann, sondern dann halt, wenn ich keine konkrete Vereinbarung intern getroffen habe, schneller in der Gefahr bin, dass das wohl als Schenkung zu werten ist.
Okay, also jetzt für alle, die zuhören und sich vielleicht Gedanken machen, dass das dann als Schenkung gezählt wird, wie gefährlich in Anführungszeichen ist es wirklich, wenn ich das im Alltag so lebe und mit meinem Partner ein Gemeinschaftskonto habe, davon die Miete bezahlt wird, die Einkäufe und Co. Genau, wie bekommt das Finanzamt einerseits davon Wind und heißt das jetzt, wir dürfen kein Gemeinschaftskonto mehr benutzen?
Nein, um Gottes Willen, das heißt es nicht, ne? Der Bundesfinanzhof hat da auch diese Situation ein bisschen entschärft an der Stelle, ne? Da hat man praktisch drei Stufen genommen, die das Finanzamt im Zweifel zu prüfen hat. Nämlich zuerst mal gibt es irgendeine Vereinbarung unter diesen Berechtigten. Ne? So eine Vereinbarung könnte ja auch sein. Wir haben jeden Monat einen Betrag von 200 Euro übrig und das wird gespart für irgendeine größere Investition, die ansteht oder für einen Urlaub oder sonstiges. Ne? Oder es werden Rücklagen gebildet für die Zeit, wo vielleicht einer kein Einkommen hat. All diese Dinge sind ja denkbar. Das heißt, das würde man erstmal prüfen, wenn da irgendwelche Nachforschungspflichten des Finanzamts begonnen hätten. Wenn es keine Vereinbarung gibt, dann schaut man, wie leben die das denn? Wie leben die das denn tatsächlich in der Vergangenheit? Gab es denn so eine gelebte Praxis, dass man zum Beispiel Dinge, die man halt angespart hat, dann wiederum für einen Urlaub, für einen gemeinsamen aufgewendet hat. Also all diese Dinge würden zuerst mal geprüft werden. Und erst wenn keine Aufklärungsmöglichkeit, auch mit Hilfe der Berechtigten oder der Steuerpflichtigen möglich ist, erst dann muss das Finanzamt auf die Regeln der Feststellungslast im Steuerrecht zurückgreifen, so nennt sich das. Ne? Also es müsste dann ausermittelt werden, alles, was auf Seiten des Finanzamts für eine Steuerpflicht spricht und der Steuerpflichtige kann eben dann alles darlegen, was dagegen spricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas bei einem, ich sag mal, klassischen Lebensmodell, eine WG oder auch eine Partnerschaft, wo man halt einen Deckungsbeitrag X auf ein gemeinsames Konto zahlt und dann bleibt vielleicht immer eine Nebenkostenerstattung oder sowas stehen, dass wir hier in dieses Prüfungsschema kommen, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ne? Also das, nee.
Okay, Entwarnung
glaube ich also. Nicht. Genau, ein bisschen Entwarnung. Sowas ist doch, wenn wir mal ehrlich sind, nur interessant, wenn oder von Bedeutung, wenn da größere Erbschaften auf ein Gemeinschaftskonto gezahlt werden. Ne?
Okay, also bei den Alltagsausgaben wird da keiner genau nachschauen.
Nee.
Dann ist es also auch so, wenn beide ihre Einzelkonten besitzen und trotzdem zusammen wohnen beispielsweise, die Einkäufe gemeinsam erledigen und die Ausgaben dann quasi hin und her überwiesen werden, um so die Ausgaben zu begleichen, das fällt dann auch nicht unter eine Schenkung oder beziehungsweise unter die verschiedenen Grenzen.
Nee, also bei deinem Beispiel haben wir ja die Situation, dass diese Gelder benötigt werden, um gemeinsame Kosten zu tilgen. Und da haben wir ja überhaupt nicht das Rechtsverhältnis, was dafür erforderlich ist. Das ist eine Gemeinschaft, die halt, wo halt jeder was beitragen muss. Sicherlich kann man sich die Frage stellen, inwiefern man dieses Rechtsverhältnis regelt, also inwiefern man da einen Vertrag macht, der festlegt, wer wie viel Deckungsbeitrag jeden Monat wofür einzubringen hat. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
Okay. Gibt es sonst Alltagssituationen oder jetzt aus deiner Praxis heraus, wo man genau hinschauen sollte, ob etwas nicht doch als Schenkung vom Finanzamt gewertet werden könnte und dann Schenkungssteuer anfällt?
Eins habe ich gerade schon gesagt, ne, Erbschaften. Also das hat man in Scheidungen immer mal wieder, dass dann beim Zugewinnausgleich irgendwann thematisiert wird, die Frau, der Mann hat eine größere Erbschaft gemacht, das ist auf ein gemeinsames Konto geflossen. Das ist sicherlich dann eine Schenkung, ne? Weil die Erbschaft steht ja nur der einen Person zu in aller Regel. Was auch zu werten sein könnte, sind größere Abfindungen eines Ehegatten. Das ist ja auch ein bisschen über das tägliche Lebensmaß hinaus. Generell haben nicht verheiratete Paare aus meiner Sicht da ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen, weil die ja bei den Freibeträgen sehr viel schneller in eine Steuerpflicht kommen. Bei Ehegatten habe ich 500.000 Euro frei, das ist eine Menge Geld. Und ich habe halt noch die ganzen güterrechtlichen Ansprüche, die es bei Ehegatten gibt oder unterhaltsrechtliche Ansprüche. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das bei Ehegatten wirklich zu einem Problem wird, die liegt wahrscheinlich bei irgendwie 1% der Menschen, die in Deutschland leben. Aber bei 20.000 Euro Freibetrag, die nun mal für nicht verheiratete Paare gelten, bin ich da sehr viel schneller in der Steuerlast und dementsprechend auch in der, habe ich schneller ein Problem tatsächlich.
Wie hoch ist denn überhaupt die Steuerlast?
Also der Freibetrag bei nicht verheirateten Paaren 20.000 Euro und die Steuerbelastung liegt in der Konstellation bei 30%.
Okay.
Ist variiert dann auch der Prozentsatz?
Genau, der kann variieren. Also je näher das Verwandtschaftsverhältnis geht und je geringer der überschrittene Betrag ist, also wird es dann halt weniger. Aber man kann sich als Richtschnur, weil es nicht verheiratetes Paar, ganz gut merken, 30% ab jedem Euro, der 20.000 übersteigt.
Okay, jetzt haben wir über Schenkungen gesprochen. Du hast auch Unterhaltsansprüche schon erwähnt. Gibt es Alternativen zu Schenkungen oder beziehungsweise da vielleicht auch Alltagsbeispiele dann auch wieder, wo man sagt, das wird zwar irgendwie verschenkt, aber es ist rechtlich keine Schenkung?
Es ist relativ weit gefasst, die Frage tatsächlich, weil generell muss man halt immer sagen, wenn keine Gegenleistung erbracht wird, dann denke ich erstmal an eine Schenkung. In verschiedenen Konstellationen habe ich Unterhaltsleistungen, war auch das ist ja absehbar oder ziemlich eingrenzbar, wo das in Betracht kommt. Also ist relativ weit. Also ich habe eigentlich keine so richtigen Alternativen, wenn jemand ohne eine Leistung zu erbringen einen Betrag X übertragen bekommt. Das ist leider Gottes so.
Okay, dann vielleicht nochmal bei dem Beispiel Eltern-Kind. Wir haben schon über Taschengeld gesprochen, über Sparverträge auch. Wenn ich beispielsweise auf ein Junior-Depot, auch monatlich vielleicht einen ETF-Sparplan, ja, dort investiere für mein Kind. Das Konto beziehungsweise das Depot läuft ja dann auch auf den Namen des Kindes. Es ist auch eigentlich dann sein Geld. Kann das Geld wieder zurückgefordert werden, wenn ich als Eltern verarme?
Grundsätzlich schon, ne? Weil es ist ja eine unentgeltliche Leistung an das Kind. Mit dem Konstrukt, das du gerade geschildert hast, also dass das Konto auf das Kind läuft, gibt es sicherlich den Vorteil, dass es zumindest insolvenzrechtlich mal kein Problem ist. Aber die Rückforderung von Schenkungen wegen Verarmung ist da auch denkbar.
Okay. Gibt es da dann gewisse Bedingungen, die an solche Schenkungsverträge oder in diesem Fall dann eben auch Sparpläne beispielsweise geknüpft werden können, sodass diese ja, Zurückholmaßnahme nicht möglich ist?
Das ist wirklich schwierig. Also gerade für so Depots, wo es ja relativ offensichtlich ist, ne, es geht ein bestimmter Betrag in regelmäßigen Abständen dahin. Da gibt es tatsächlich wenig Gestaltungsmöglichkeit, um diese Eventualität mit Sicherheit auszuschließen. Das kann anders sein, wenn ich jetzt wenn die Kinder erwachsen sind und ich meine Vermögensnachfolge plane, ne? Wenn es da um die Übertragung einer Immobilie zum Beispiel geht, dann habe ich schon da noch Mittel und Wege, eine Gegenleistung oder eine Belastung mit aufzunehmen, die rechtlich als Gegenleistung gewertet wird und dementsprechend den Schenkungsanteil verringert. Zum Beispiel ein Wohnrecht oder eine Leibrente. oder auch ein Rückforderungsrecht. All diese Dinge kann ich damit aufnehmen. Das mindert den Wert der Schenkung. Genau, aber bei diesem Beispiel mit dem Depot habe ich wirklich wenig Möglichkeiten.
Okay, gut. Dann bist du im Prinzip auch schon auf unseren nächsten Themenblock eingegangen. Also Schenken zu Lebzeiten, gerade bei großen Vermögen, ja dann auch statt zu vererben. Also dann auch ganz bewusst diese Freibeträge auszunutzen, jetzt wie bei einer Immobilie. Ist das eine Maßnahme, um dann das Erbe zu minimieren und dann auch die Erbschaftssteuer?
Das ist auf jeden Fall immer eine Maßnahme. Also das Vermögen muss es hergeben. Es bringt mir gar nichts, wenn ich jetzt irgendwo was aufgeschnappt habe, dass dann vielleicht Steuern fällig werden oder vielleicht ein Sozialhilferegress drohen könnte im Falle einer Pflege. Wenn ich dann einfach hoppla hopp sage, ich verschenke jetzt mal mein Haus an meine Kinder, dann ist das sicherlich nicht der erste Weg, den man gehen sollte, aus meiner persönlichen Überzeugung. Aber rein objektiv betrachtet, ich habe alle 10 Jahre die 400.000 frei. Und wenn es das Vermögen hergibt, das auch entsprechend auszunutzen, kann am Ende des Tages natürlich allen helfen. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass ich so eine Schenkung nicht einfach wieder rückgängig machen kann. Ich kann, wenn es zum Beispiel um Immobilien geht, kann ich ein Rückforderungsrecht in die notarielle Urkunde mit aufnehmen. Zum Beispiel, wenn das Kind vorher verstirbt, im Falle einer Scheidung, im Falle einer Insolvenz oder. Ne? Da kann ich mir Gedanken machen, wie ich das für mich selber brauche und kann dann die Schenkung wieder zurückholen. Aber wenn ich das nicht drin habe, dann ist diese Tür halt eben zu. Und das habe ich halt in der Praxis auch schon häufiger erlebt, wo sich das Verhältnis anders entwickelt hat zwischen Eltern und Kindern, als das vielleicht irgendwann mal sich alle gedacht haben. Und dann muss man halt eben diese bittere Realität den Leuten übermitteln und sagen, nee, es geht nicht. Geschenkt ist geschenkt und ich kann es nicht wiederholen.
Okay, also damit hast du auch schon die Vor- und Nachteile ja eigentlich mit angesprochen. Oder gibt es da noch Ergänzungen bei Schenkungen und den jeweiligen Vor- und Nachteilen?
Also ich würde es vielleicht noch insofern ergänzen, dass man generell die eigene Überzeugung berücksichtigen sollte. Was für die Familie A passend war, muss nicht für die Familie B passend sein. Und da muss man sich einfach umfassend informieren und beraten, muss die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen und dann eine Entscheidung treffen, die nicht nur objektiv richtig ist, sondern aus meiner Sicht auch subjektiv. Und das ist auch bei uns immer oder bei mir immer der Beratungsansatz, weil es bringt überhaupt nichts, irgendwas zu machen, was für andere richtig war.
Jetzt gibt es beim Erbe ja auch Pflichtteilansprüche für Verwandte. Wie verhält es sich dann mit bereits verschenktem Vermögen?
Ja, das ist so ein Klassiker. Wenn ich Vermögen verschenke, dann kann es sein, dass für einen enterbten Abkömmling, also einen Pflichtteilsberechtigten, dann ein Pflichtteilsergänzungsanspruch entsteht. Der ergänzt den Anspruch um diese Schenkung, die ja das Vermögen dann geschmälert hat im Vorfeld. Da gibt's einiges an Fristen und an Dingen, die man zu beachten muss. Das Wichtigste würde ich jetzt vielleicht kurz zusammenfassen. Wenn Schenkungen unter Ehegatten passieren, dann läuft da gar keine Frist. Also auch wenn diese Übertragung schon 30 Jahre her ist und dann tritt der Todesfall ein und dann kommt das ungeliebte Kind A und will seinen Pflichtteil, diese Schenkung vor 30 Jahren an den Ehegatten, die wird immer noch relevant sein. Das ist so das Wichtigste, was man in dem Zusammenhang aus meiner Sicht wissen muss. Und ansonsten ist es halt so, dass solche Schenkungen abschmelzen. Also nach 10 Jahre muss ich sowas ausgleichen. 10% jedes Jahr schmilzt das ab. Das ist auch wichtig zu wissen. Aber auch da aufpassen, wenn Geschwister, also wenn mehrere Geschwister vorhanden sind und die haben alle irgendwann mal was bekommen und es geht dann am Ende um diese Ergänzungsansprüche, dann müssen sich alle ihre Vorempfänge in der gebotenen Art und Weise anrechnen lassen. Also es kann dann halt nicht sein, dass da eine Ungleichbehandlung stattfindet. Es muss auch jedem klar sein. Und zu guter Letzt, wenn sich herausstellt, es gibt eine Schenkung an einen Dritten und ich habe irgendwie geartete Ansprüche gegen diese Person, dann muss ich mich eilen, denn egal, ob ich davon weiß oder nicht, die Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Todes und sie beträgt 3 Jahre. Nach Ablauf dieser 3 Jahre sind die Ansprüche, die ich gegen den Dritten, gegen den Beschenkten habe, weg. Fertig.
Okay, gut zu wissen, auch an der Stelle. Spannend auch mit der Gleichbehandlung von Kindern bzw. unter Geschwistern. Du hast jetzt schon ein paar Bedingungen genannt. Wir wollen sie in der Frage jetzt quasi einmal noch zusammenfassen. Welche Bedingungen können an eine Schenkung geknüpft werden? Wie beispielsweise die Nutzung des Vermögens, also eine Immobilie zu verschenken. Ich wohne aber noch darin. Die Rückzahlung bei Trennung. Wie sieht das da aus?
Genau, also ich kann eine Schenkung immer an eine Bedingung knüpfen. Das geht erstmal. Ich kann bei Immobilien sagen, ich möchte mir ein Wohnrecht vorbehalten oder ein Nießbrauchsrecht. Dann könnte ich auch Mieteinnahmen vereinnahmen in dieser Zeit. Ich kann ein Rückforderungsrecht mir vorbehalten, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie an ein Kind schenke und das stirbt vor mir, dann kann ich es zurückholen oder wenn das Kind in Insolvenz geht oder so. Das dient in erster Linie dazu, seinen eigenen Stand irgendwie zu sichern. Ich kann aber natürlich auch, und das ist so der Klassiker in so Lebensversicherungen oder so, das ist ja auch nichts anderes als eine Schenkung, die geknüpft ist an die Bedingung, dass die versicherte Person stirbt, ne? Das ist ja im Grunde das Gleiche. Also ich kann auch solche Versicherungen oder Verträge zugunsten Dritter abschließen, die halt an eine Bedingung, zum Beispiel das Alter oder den Todeseintritt einer Person geknüpft sind. Das ist möglich.
Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, ganz viele verschiedene Beispiele ja schon mit angebracht. Zu allen möglichen Einzelfällen können wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht mehr darauf eingehen. Aber ich glaube, die eine oder andere weiß dann zumindest schon mal, an welcher Stelle sie weiter recherchieren kann. Oder wir machen auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge dazu. Aber jetzt haben wir alle einen groben Überblick über das Thema Schenkung und Erbe, welche Freibeträge es gibt, welche Fristen eingehalten werden müssen, was im Alltag dabei zu beachten ist. Und ich bedanke mich, Sabrina, für dein geteiltes Wissen und deine Expertise an der Stelle.
Ich danke dir.
Und wenn du magst, kannst du gerne noch ein kurzes Abschlusswort zum Thema Schenken, Erben an unsere Community richten.
Ja, gerne. Also abschließend möchte ich sagen, dass es sicherlich sich immer lohnt, sich individuell beraten zu lassen, weil, wie ich schon gesagt habe, was für den einen richtig war, muss nicht für den individuellen Fall richtig sein. Und man sollte sich aus meiner Sicht auch nicht irgendwie von Dritten irgendeinen Weg einreden lassen, sondern das Thema Erben und Vererben ist sehr persönlich, es ist eine Vertrauenssache am Ende des Tages und da sollte jeder das machen, was für ihn passt und was für die Familie richtig ist.
Vielen Dank.
Sehr gerne.